Einsichten und Perspektiven. Werkstattgespräch.
Die Redaktion von Einsichten und Perspektiven begrüßt die Hörerinnen und Hörer zum Werkstattgespräch, das sich dieses Mal rund um das aktuelle und vielschichtige Thema Angriff auf die Demokratie dreht. Christina Gibbs und
Manfred Fischl
dürfen in diesem Zusammenhang mit Frau Professor Heike Paul von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg über die Frage, wie viel Zensur verträgt die Demokratie, sprechen. Frau Professor Paul ist eine deutsche Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und hat seit 2004 den Lehrstuhl für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne. Sie ist Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie und ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 2018 wurde sie mit einem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Liebe Frau Professor Paul, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ihr Artikel in der Zeitschrift Einsichten und Perspektiven heißt ja, wie viel Zensur verträgt die Demokratie? Sie beschreiben dabei sehr eindrücklich die Situation in den USA. Können Sie noch einmal bitte die wesentlichen Inhalte und Thesen kurz zusammenfassen?
Mein Artikel beschäftigt sich mit dem Phänomen der sogenannten Banned Books, also Bücher, die zensiert werden in den USA, in Bibliotheken und ganz besonders in Schulbibliotheken. Und man sieht, dass dieses Phänomen immer bedeutsamer wird in den letzten 20 Jahren, seit man angefangen hat, darüber auch Statistiken zu führen, sieht man, dass die Zahl der Anträge und auch die Zahl der Verbote oder beziehungsweise Zensurinterventionen jährlich steigt, ganz besonders in den letzten Jahren und ganz besonders in bestimmten Bundesstaaten. Es wird vielleicht hierzulande nicht überraschen, dass der Bundesstaat Texas diese Liste der Verbotsanträge und auch tatsächlich zensierten Bücher in Schulbibliotheken anführt. Aber viele andere Bundesstaaten sind auch auf dieser Liste. Man erinnert sich oder man besinnt sich auf dieses Thema in den USA ganz besonders in der sogenannten Banned Books Week, also eine Woche voller Aktivitäten, gerade jetzt im Oktober, die sich diesem Thema widmet und die veranstaltet wird von der amerikanischen Bibliotheksgesellschaft, Bibliotheksvereinigung, nennen wir es mal so. American Library Association. Ist nicht immer ganz einfach, das zu übersetzen. Und diese Vereinigung veranstaltet eben Foren im ganzen Land, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese Zensur der Bücher in Schulbibliotheken und anderswo ein erster Schritt hin ist eben zur Einschränkung der Redefreiheit, die in den USA in der Verfassung verbürgt ist. Und hier sehen wir eben, dass diese Bibliotheken zum Teil, also die New York Public Library war da sehr aktiv, hat dann auch versucht, über eine App alle Bücher, die zensiert sind in bestimmten Bundesstaaten, Leserinnen und Lesern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die konnte man sich dann runterladen, um eben diese Zensurbestrebungen zu umgehen. Das ist jetzt ein Beispiel. Und generell wissen wir ja auch, das würde ich vielleicht noch anschließen, dass das nicht nur die Bibliotheken betrifft, diese Debatten, also man könnte sagen, auch ein Schauplatz von Kulturkämpfen, sondern eben auch die Klassenzimmer. Und hier fällt natürlich besonders der Bundesstaat Florida auf, wo der Gouverneur Ron DeSantis diverse Dekrete erlassen hat, die darauf abzielen, dass man die Thematisierung von Schwulsein im Unterricht tabuisiert. Also tabuisiert ist eigentlich fast noch zu harmlos. Also es wird ja auch mit Strafen belegt. Also man darf das Wort schwul überhaupt nicht erwähnen im Klassenzimmer. Und das würde ich sagen, ist so ein zweiter Pfeiler vielleicht für diese Diskussion um Zensur. Es ist natürlich keine neue Entwicklung. Wir sehen das auch mit wesentlich historischem Vorlauf. Ich habe einen Vergleich gezogen in dem Artikel zwischen der Aufarbeitung des Bürgerkriegs in den Südstaaten, wo sehr schnell nach dem Krieg vor allen Dingen von Frauen im Bildungswesen, muss man sagen, so der Mythos der verlorenen Sache, Lost Cause, gehegt wurde und auch implementiert wurde in Schulbüchern aller Art, sodass eben die Kinder in den Südstaaten aufgewachsen sind in der Gewissheit, dass der Bürgerkrieg nicht geführt wurde wegen der Sklaverei und auch nichts damit zu tun hat, sondern nur um den sogenannten Southern Way of Life, der ja eindrücklich romantisiert wurde in verschiedenen Medien, mit denen wir denken alle natürlich an Gone with the Wind und sowas, ne? Also Plantagenromantik, die wurde dann eben sehr gehegt und gepflegt, um diese Vorstellung von, man ist als Südstaatler oder Südstaatlerin sozusagen unterdrückt worden vom Norden und viele andere Themen wurden dann eben weggelassen. Ja, und das war schon auch eine sehr erfolgreiche Nachbearbeitung des Bürgerkrieges in den Südstaaten, deren Folgen wir heute auch noch sehen. Ja, vielleicht das mal so in groben Zügen ein paar der Aspekte, die ich beschreibe in dem Artikel.
Vielen Dank.
Wenn man jetzt diesen Artikel betrachtet und auch die wichtigsten Punkte, die Sie jetzt gerade nochmal zusammengefasst haben, dann überlegt man sich, warum ist eigentlich die Debatte so aufgeladen? Und da stellt sich einem die Frage, gibt es eigentlich, also jetzt aus Ihrer Sicht, gefährliche Bücher oder Bücher, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind? Also überhaupt über diese, warum ist die Debatte so aufgeheizt? Und inwiefern kann eine Zensur in Bibliotheken oder Schulbüchereien eigentlich sinnvoll sein? Kann sie das überhaupt sein? Und wer kann oder darf überhaupt über solche Inhalte Ihrer Meinung nach bestimmen? Vielleicht dann auch konkret, wie ist das in den USA geregelt?
Natürlich ist es so, dass wir gut fahren mit Altersbeschränkungen oder Altersempfehlungen bei literarischen Werken, ja ebenso wie wir das auch mit Filmen tun. Also das heißt, es gibt natürlich sowas wie Young Adult Fiction, Jugendliteratur, Literatur für junge Erwachsene, die generell jetzt nicht gefährlich ist für Kinder oder auch nicht geeignet. Also letzteres würde ich eher sehen bei Texten, die auch Kinder in ihrem emotionalen und kognitiven Entwicklungsstadium gar nicht berücksichtigen, sondern sie quasi als Erwachsene entsprechend adressieren. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja hier um Bücher, die dezidiert Jugendliteratur sind. Ja, ich würde mal sagen, das gängige Angebot in Schulbibliotheken beispielsweise, das sind ganz oft Entwicklungsromane. Ne? Im Englischen würde man sagen Coming-of-Age-Novels oder Novels of Development, die beschreiben, wie Jugendliche aufwachsen. Und das ist ein ganz wichtiges Genre, auch in der Schule. Wir erinnern uns alle, wird auch heute noch gerne gelesen, J.D. Salinger, The Catcher in the Rye oder so. Ne? Der Fänger im Roggen ist so der Klassiker aus den 50er Jahren. Aber natürlich gibt es auch neuere Werke. Und diese Texte beschreiben eigentlich immer Konflikte des Individuums, das heranwächst und in die Gesellschaft integriert werden soll und sich zunächst phasenweise fühlt wie ein Außenseiter oder eine Außenseiterin. Und diese Perspektive wird dann bearbeitet in den Texten und diese Spannung wird im besten Falle irgendwie aufgelöst. Und das Kind oder der Protagonist kann dann integriert werden in die Gesellschaft. Nun haben sich natürlich seit Salinger die Themen etwas geändert und auch die Perspektiven. Und viele dieser neueren Texte, die jetzt als gefährlich eingestuft werden, das sind Entwicklungsromane, die eben als Protagonistin oder Protagonistinnen keine Holden Caulfields haben, also einen jungen weißen Mann, ein Mann ist er ja noch nicht, ein Teenager, sondern Personen, die mit ihrer geschlechtlichen Identität, mit ihrer sexuellen Identität hadern, weil sie vielleicht das Gefühl haben, sie sind im falschen Körper oder sie sich nicht wirklich zuordnen können oder oft auch einen anderen Hintergrund haben, der Marginalitätserfahrung. Und das sind aber dann Differenzmarkierungen, die als unangemessen gelten oder als gefährlich gelten oder als vorzeitige Sexualisierung der Jugendlichen. Und deswegen sollen sie von diesen Büchern geschützt werden. Aber es sind eigentlich generell immer ganz normale Entwicklungsromane. So, das ist schon wichtig zu sagen, dass man an den Zensurinitiativen nicht sehen kann, dass es wirklich darum geht, dass es jetzt Bücher sind für Erwachsene, ja, oder Bücher, die jetzt Kinder überfordern. Nein, es sind eigentlich in der Regel Bücher, die für Kinder und Jugendliche geschrieben sind. Natürlich kann es sinnvoll sein, Kinder vor bestimmten Büchern zu schützen, aber eben dann eben von Büchern, die nicht speziell für sie als Publikum geeignet sind. Wer soll entscheiden? Natürlich muss es ein Gremium sein, das ausgewogen besetzt ist, aus unterschiedlichen Interessensgruppen. Natürlich sollen auch die Schüler und Schülerinnen in diesem Gremium eine Rolle spielen, eine Stimme haben. In den USA, das haben wir jetzt in den letzten Wochen ja angesichts der Zensurdebatte beobachten können, sind diese School Boards, also diese Schulaufsichtsbehörden, ja, sagen wir es mal so, ein Ort der Mobilmachung von bestimmten Gruppen, die versuchen, über ihre Partizipation in diesen School Boards eben Macht auszuüben auf das Curriculum, auf das, was zur Verfügung steht an Lesematerial, auf das, was als geeignet bezeichnet wird. Und da sehen wir schon, dass diese Bestrebungen zum Teil eben auch sehr einseitig sind, ideologisch sehr einseitig sind, im Hinblick auf den ja, Verbotsgedanken von diesen neuen Bildungsromanen, nenne ich sie jetzt mal, die nicht so in die Schublade passen, dessen, was wir herkömmlich gesehen haben, rezipiert haben.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt viel über Kinder- und Jugendliteratur gesprochen. Mal allgemein gesagt, gibt es generell gefährliche Bücher aus Ihrer Sicht? Gibt es ein Buch oder Bücher, die Ihnen Angst machen? Und in diesem Zusammenhang kann es nicht auch einmal sinnvoll sein, Zensur auszuüben? Wie ist da Ihre Einschätzung?
gut geschriebene Dystopien machen mir Angst, würde ich sagen. Und das sollen sie ja auch, ja, weil sie natürlich auch Welten fiktional entwerfen, vor denen wir Angst haben sollen. Denn es gilt ja auch, diese Welten oder diese Entwicklungen, die in diesen Dystopien geschildert werden, abzuwenden. Ich denke, uns fallen alle dazu Beispiele ein. Ich denke natürlich immer an Margaret Atwoods Handmaid's Tale, der Reporter Markt. Er hatte ja jetzt ja auch noch eine lange Karriere jenseits des Buches und ist zum Zeichen des Widerstands gegen autoritäre Regime geworden. Auch durch die Verfilmung natürlich als Fernsehserie. Insofern, es kann schon auch sinnvoll sein, dass ein Buch einem eindrücklich nahelegt, dass es Dinge zu befürchten gibt. Ob sie deswegen verboten werden müssten, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das kann immer nur ein letztes Mittel sein, wenn man sich anschaut, also welche Bücher sind verboten. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Deutschen Bücherei lange gearbeitet habe, in Leipzig an einem Forschungsprojekt. Und da gab es dann auch einen sogenannten Giftschrank, wo dann Dinge verstaut waren, die mit der NS-Zeit natürlich zusammenhingen, Propagandamaterialien und solche Sachen. Und da musste ich dann auch als wissenschaftliches Interesse nachweisen, um dann bestimmte Jahrgänge von Zeitschriften lesen zu können. Und das fand ich durchaus angemessen.
Unser Artikel oder Ihr Artikel, der beschäftigt sich ja vor allem jetzt mit den USA und den Banned Books dort. Kann man daraus Schlüsse ziehen, also inwiefern die Zensur oder die vermeintliche oder die gewollte Zensur sozusagen von Büchern die Lage der Demokratie in den USA widerspiegelt? Wie schätzen Sie die Lage da ein oder sehen Sie da auch Unterschiede zur Situation in Deutschland, also vielleicht jetzt speziell auf die Zensur eingehend?
Meiner Ansicht nach spiegelt die Kontroverse um diese Zensurproblematik an Schulen und öffentlichen Bibliotheken, die Zerrissenheit des Landes durchaus wider. Nicht umsonst haben wir da eben regionale Schwerpunkte, die wir sehen. Also wir sehen, wo da Aktivität gezeigt wird. Also wir sehen jetzt zum einen eben diese hohen Zahlen der Banned Books in einem Staat wie Texas. Auch Tennessee ist ziemlich weit oben. Also es gibt bestimmte Staaten, die da sehr auffällig sind. Auf der anderen Seite haben wir dann eben diese Initiative der New York Public Library, die sagt, wir wollen mit allen Mitteln uns dagegen wehren, dass diese Zensur nachhaltig das Leseverhalten von Schülerinnen und Schülern und jungen Erwachsenen prägt. Also da sieht man schon wieder so eine bestimmte, auch geografische Polarisierung, so könnte man vielleicht sagen. Und letztlich muss man auch sich überlegen, im Moment, gibt es überhaupt noch ein Thema in den USA, im öffentlichen Leben der USA, das nicht von diesen Kämpfen betroffen ist? Das ist ja auch schwer nachzuvollziehen teilweise, warum jetzt die Bibliotheksangestellte Gegenstand werden soll von diesen Debatten oder bestraft werden soll, wenn sie einem Kind das falsche Buch aushändigt und so weiter und so fort. Das hat ja zum Teil wirklich absurde Züge. Und insofern würde ich es schon einordnen in diesen allgemeinen Diskurs, den wir sehen in den USA über Polarisierung, Zerrissenheit, die Frage, ne, wo trifft Vielfalt auf Spaltung oder wo ist es Vielfalt und wo ist es Spaltung, kann man mal sagen, wenn wir dann verschiedene Stimmen haben im Diskurs. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für das zerrüttete Zwei-Parteien-System. Das spiegelt sich ja auch in den Institutionen der Regierung wieder, in den unterschiedlichen Gewalten. Und ja, das kann man hoch und runter deklinieren. Und wenn man es runter dekliniert, ist man dann halt bei der Schulbibliothek.
Schulbibliothek ist ein gutes Stichwort. Wenn wir hierher zurückkehren nach München, hier in der Münchner Stadtbibliothek wurde ja während der sogenannten Pride Weeks, sollte ja auch eine Drag-Lesung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren stattfinden. Und das war ja ein großes, großes Politikum. Viele haben davon gesprochen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Die CSU hat gefordert, dass die Kinder nicht mit woker Frühsexualisierung indoktriniert werden, etc., etc. Also wirklich ein ganz, ganz großes Politikum. Wie sehen Sie diese Auseinandersetzung? Wie ist da Ihre Meinung zu dieser Thematik?
Ehrlich gesagt habe ich kurz überlegt, ob ich das noch aufnehmen soll in meinen Artikel. Ich habe es nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen. Ich bin keine Freundin so des kurzgeschlossenen Vergleiches oder der Analogisierung, wo sie nicht wirklich zutrifft. Und ich glaube, wir müssen schon unterscheiden. Klar gab es da Stimmen aus der CSU und es gab auch Stimmen von den Freien Wählern, aber die massive Mobilmachung gegen diese Veranstaltung kam ja von noch weiter rechts. Also die kam ja eigentlich von der AfD. Ja. Und sie kam nicht von Funktionsträgern in unserem Staat in dem Sinne, sondern sie kam eben als Protestbewegung, die nicht sozusagen autorisiert war vom Gesetzgeber oder so. Und da finde ich, ist schon ein Unterschied zu den USA. Ja, wenn der Gouverneur das unterstützt, wenn der Gouverneur anordnet, ne, also schwul darf nicht genannt werden, ne, dann ist das für mich eine andere Qualität, als wenn es Gruppen gibt, die demonstrieren, die ja auch in dem Fall quasi überrannt wurden von den Menschen, die für München ist bunt eingetreten sind. Ne? Ich würde mal sagen, das hat bei uns noch eine andere Dynamik und eine andere Qualität. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber ich denke, dass wenn ein Staat oder eine Regierung bestimmte Vorgaben erlässt, die dann auf unterster Ebene umgesetzt werden, ist das was anderes, als wenn Gruppen der Zivilgesellschaft so eine Kontroverse austragen. Auch wenn die Partei politisch aufgeladen ist, sehe ich das nochmal so ein bisschen anders gelagert. Man könnte vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten und sich fragen, ob denn letztlich diese Konflikte, diese Schrille an dieser Auseinandersetzung auch in München, inwieweit man die ein bisschen entdramatisieren kann, wenn man so das breitere Bild sich anschaut. Also ich denke jetzt gerade an eine Neuerscheinung, die ich mir angeschaut habe, die Tage neu erschien, ein Buch, das heißt Triggerpunkte von einem Soziologen und seinem Team, Steffen Mau. Das ist eine empirisch untermauerte Analyse der deutschen Gesellschaft, die aber zu dem Ergebnis kommt, dass wir gemeinhin den Konsens, den wir haben, unterschätzen. Auch im Hinblick auf eben Themen wie ja, Homo-Ehe, Geschlechtergleichstellung und so weiter und so fort, weil sich an bestimmten Momenten, an bestimmten Themen, und in dem Buch wird das Gender-Sternchen genannt, wir könnten das aber jetzt auch auf diese Lesung applizieren, er und seine Kollegen nennen das eben die Triggerpunkte, wo sich eben eine riesige Debatte dran anzündet, die eigentlich nicht gedeckt ist von den Meinungsverhältnissen in der Gesellschaft. Das heißt, man könnte ganz gut argumentieren, also diese Drag-Lesung ist sicherlich so eine Art Triggerpunkt, die aber nicht bedeutet, dass es da eine besondere Feindschaft gibt oder Diskriminierung gibt gegenüber bestimmten Gruppen. Aber bei der Gelegenheit hat sich das so inszeniert, schien das so auf, und man müsste einfach erstmal schauen, darunter liegend, ob wirklich da so eine Gemengelage wirklich besteht. Also das vielleicht so im Groben mal versucht, dieses Buch darauf anzuwenden, auf diese Situation. Also ich finde dieses Buch sehr hilfreich, auch um nochmal eine andere Perspektive zu bekommen auf so breitere gesellschaftliche Phänomene.
Vielen Dank. Ich habe ja Ihren Artikel mit großem Interesse gelesen und Sie schreiben an einer Stelle, dass es eben auch viele Stimmen gibt, die sagen, dass diese gesamte Auseinandersetzung, über die wir jetzt sprechen, eigentlich auch viel zu hoch gehängt ist und dass viel mehr der Grund zur Besorgnis sein sollte, dass die Kinder generell viel weniger schreiben und lesen können, also dass die Lese- und Schreibfähigkeit abnimmt. Kann ich jetzt in diesem Fall frei nach Sarah Wagenknecht sagen, wir führen eine Debatte, die eigentlich an den elementaren Bedürfnissen der Gesellschaft vorbeigeht? Sollten wir uns nicht viel mehr anderen Dingen zuwenden?
Also es ist frei nach Sarah Wagenknecht, das habe ich nicht so ganz verstanden. Da wusste ich nicht, worauf sich das genau bezieht. Aber ich denke schon, dass das auch ein wichtiges Thema ist, die Frage nach der Lesefähigkeit und Schreibfähigkeit. Aber dass diese Debatte auch öfters mal so als Ablenkungsmanöver instrumentalisiert wird. Ja, denn wir sehen ja gerade in dem Diskurs über diese Bücherzensur, sehen wir auch irgendwie so populistische Elemente. Das meinte ich auch eben mit dieser Münchner Veranstaltung. Ne? Wenn es dann so populistisch hochgekocht wird, dann verliert man so ein bisschen den Blick auf die unterschiedlichen Perspektiven und auch auf die Mitte des Kurses, nicht die gesellschaftliche Mitte, wie die quasi im Diskurs sich zeigt. Für mich ist diese Debatte um diese Besorgnis eigentlich auch ein Versuch, auch abzulenken davon, dass man den Kindern bestimmte Bücher nicht mehr zugänglich machen möchte. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ich meine, klar, es ist auch eine wichtige Debatte, aber die gehört nicht hierhin, in den Kontext.
Wenn man die Debatte etwas öffnet oder auch jetzt über Ihren Artikel hinausdenkt, oder beziehungsweise wenn wir an andere Artikel in unserer Zeitschrift denken, wir haben uns ja mit Angriffen auf die Demokratie jetzt in Anführungszeichen beschäftigt und sind da unter anderem auch auf die sogenannten Klimakleber eingegangen. Da gab es ein Pro und Contra. Sind die Aktionen eigentlich als Angriffe auf die Demokratie zu werten oder sind sie ganz im Gegenteil Ausdruck demokratischer Werte vielleicht? Kann man da aus Ihrer Sicht Parallelen ziehen? Also Leute, die im Dienst einer vermeintlich guten Sache Bücher zensieren wollen, zensieren lassen und auch Klimaklebern, die sich eben auf der Straße festkleben, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen, oder ist das viel zu weit hergeholt?
Ziviler Ungehorsam, über den wir jetzt sprechen, ist natürlich ein weiter Bereich. Ne? Ziviler Ungehorsam wird ja auch von unterschiedlichen Gruppen für unterschiedliche Zwecke hergenommen. Zivilen Ungehorsam sehe ich bei den Klimaklebern durchaus am Werk. Inwiefern man das bewerten möchte, das möchte ich jetzt hier nicht weiter verfolgen. Die Zensurpolitik ist allerdings ja schon eine, die über die Institutionen läuft. Und ich finde da, das habe ich ja eben, glaube ich, schon mal angesprochen, anlässlich dieses München-Beispiels. Ich glaube, da müssen wir schon ganz klar unterscheiden, dass ja Gruppen wie die heißen Moms for Liberty oder so ähnlich, ja, die quasi gehen den Marsch durch die Institutionen, wie man früher so schon gesagt hat, um da eine gewisse Machtbasis zu haben und über die Institution diese Zensurpolitik umzusetzen. Ja, und das Gleiche gilt ja auch für andere Behörden, für andere Institutionen in einzelnen Bundesstaaten. Ne? Das föderale System der USA, könnte man sagen, gibt da auch bestimmten Gruppen vielleicht schneller ein bestimmtes Mitspracherecht auch. Und insofern sehe ich da auch einen großen Unterschied zwischen diesen beiden politischen Agenten.
Liebe Frau Professor Paul, wir danken Ihnen für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Tschüss. Tschüss.